Nun, ich will Sie absolut nicht sehr langweilen, aber Ihnen doch noch ein bisschen einen Überblick geben, was in diesem Tagebuch drinnen steht. Es sind zunächst Porträts der erzherzoglichen Familie. Franz Josef, Ferdinand Maximilian, dann etwas dürftiger Karl Ludwig und Ludwig Viktor. Sie werden beschrieben aus Gesprächen, aus dem Verhalten nach der Religionsstunde, sie werden beschrieben aus ihrem Verhalten nach der Beichte, beim Gottesdienst, aus Gesprächen. Dann ist das Porträt der Erzherzogin Sophie und das Porträt des Erzherzogs Franz Karl. Aus dem Tagebuch sieht man plötzlich, dass dieser Mann eben die Leute von innen erlebt hat und von innen gesehen hat und das alles, was zum Beispiel Srbik schreibt, ist richtig. Aber vielleicht um eine Spur schärfer aus der allgemeinen Stimmung der Dokumente, die er da gelesen hat, aus der öffentlichen Meinung etwas herber, etwas discher. Die Erzherzogin Sophie kommt hier weg als Frau, die eben an der Hand eines Mannes steht, der kein Held ist, der nicht imponiert und den sie ununterbrochen entschuldigt. Sie entschuldigt ihn mit seinem bonischen Blut und sie entschuldigt ihn mit seiner schlechten Erziehung und sie entschuldigt ihn durch die Vernachlässigung des Erzherzogs, des Kaisers Franz und sie entschuldigt ihn so weit, dass sie ihn ununterbrochen auch von der Erziehung dispensiert. Außerdem schaut es also so aus, dass die Erzherzogin Sophie keine bewusst politische Frau gewesen ist. Das, was man also immer von ihr sagt, dass sie also so ehrgeizig war, dass sie so viel politischen Einfluss gehabt hat, so viel Macht gehabt hat. Die Leute sind zu ihr gekommen und haben gesagt, bitteschön, geben Sie das Ihrem Mann ein. Sagen Sie, es kann nicht bei diesen Zuständen so weitergehen. Und sie lässt sich dann eines Tages auf ein Sofa fallen und sagt, ja, ich weiß ohnehin, dass ich ganz allein bin und ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen werde können. Diese Frau ist unendlich fromm geworden, hier durch diese Beichtväter aus dem Hofbauerkreis. Sie schreibt das und sie sagt selbst, sie hat die ersten 10 Jahre in Wien in dieser Distanzlosigkeit und Kälte, zerfressen von Skrupel, dieses Leben fast nicht mehr ertragen können. Und wenn ihr diese Männer nicht zur Seite gestanden wären, so hätte sie es also nicht der Macht. Es ist natürlich begreiflich, dass diese Frau einen Trost gefunden hat in Franz Josef, dass er ihr nachgeraten ist, dass er gegen die weiche und tatenlose Vätergeneration Optimismus entwickelt hat, Konzentration, Lerneifer. Sie ist sehr besorgt, dass er despotisch wird. Er ist so zurückhaltend, so verschlossen. Ab und zu hört man die Bemerkung, er ist also dem Kaiser Josef so ähnlich. Alle die Probleme der Franz-Josef-Forschung, sieht sie zum Beispiel Friedrich Walter in seinem letzten Aufsatz also aufgeworfen hat, sind hier also sehr intensiv konzentriert. Dieser Franz Josef kommt auch sehr wenig vor in dem Tagebuch, aber wenn er vorkommt, kommt er verhalten vor. Ohne Konflikte mit Erziehern. Es ist ihm unangenehm, wenn ihm der Beichtvater etwas sagt. Der Beichtvater sagt ihm auch, bitte schön, er möchte freundlicher sein, er möchte liebenswürdiger sein. Und so zwischen den Zeilen notiert er dann, naja, mit dem Erzherzog Ludwig, da dürfte die Verwandtschaft stimmen. Dieser Erzherzog Ludwig, der also nur geschwiegen hat, finster dreingeschaut hat, voller Zorn den Hut auf den Tisch geworfen hat. Weil er regieren musste. Und nun Franz Karl, von dem man also auch so extreme Sachen in der Literatur liest. Auf der einen Seite wird er nur verherrlicht, so zum Beispiel bei Helfert. Und bei Conti Corti wird also fast nur das Gute geschrieben. Auf der anderen Seite in den Tagebüchern der Melanie Metternich steht er also als großes Nichts da. Verachtend, verachtet. In den Briefen des Zar Nikolaus eine Witzfigur, über die Wien lacht. Nun, wie war dieser Mann wirklich? Schrecklich arm. Belastet mit dem bourbonischen Erbe, einer Melancholie, die ihn also zum Selbstmord ununterbrochen getrieben hat, die ihn also nicht schlafen hat lassen, die skrupelhaft ihn gemacht hat, die ihn gequält hat, so dass er sich in zwei Bereiche geflüchtet hat. Der eine Fluchtort war die Religion und hier waren es also die Leidenspredigten, die er sehr gerne gehört hat. Die Marienverehrung, mit der er seine Abgründe überwunden hat, die Immaculata-Beziehung, mit der er gewisse Neigungen der bourbonischen Linie bewältigt hat. Und auf der anderen Seite, das war der zweite Fluchtort, die Jagd, und der dritte das Theater. Im Theater hat er natürlich gelacht und hat vergessen, dass er sich beim Fenster runterstürzen wollte. Und dazwischen sollte er arbeiten und hat das nie gelernt und war so riesig konzentrationslos. Und nach 10 Minuten, so erzählt der Sektionschef Hartig, wenn er also den Vortrag gehalten hat und das interessanteste Problem herausgegriffen hat. Nach diesen 10 Minuten hat er dann auf die Uhr geschaut und man hat also das Gefühl gehabt, man muss gehen. Er ist aufgefallen, wenn er energisch war. Und er ist aufgefallen, wenn er eine entschiedene Handlung gesetzt hat. Und letzten Endes hat er einen tiefen Generationenkonflikt mit dem Erzherzog Ludwig gehabt und der schwelt unterirdisch, so in Träumen. Er will sich vordrängen, er hat Angst und er betrachtet das als Warnung. Er kann es nicht ertragen, dass es so weitergeht, er möchte selbst der Herr sein. Also dieser Machtkampf spielt hier unterirdisch immer wieder mit, wird dem Beichtvater geäußert. Der Beichtvater versucht ihn hier zu besänftigen, die Harmonie herbeizuführen und herzustellen und ihm zu sagen, bitte schön, halten Sie zusammen. Wenn Sie in den vier Wänden mit dem Erzherzog Ludwig raufen müssen, raufen Sie, aber nach außen hin erhalten Sie die Einheit. Und diese Einheit wird dann also sehr lustig dokumentiert, zum Beispiel, dass man also sich köstlich amüsiert, wenn also Bombay den Papst bespöttelt und der Beichtvater tobsüchtig wird darüber, oder wenn man also eines Nachts in Schönbrunn die Kirchenglocken läutet, dann wird man also das ganze Haus aufweckt. Das gehört also zu diesem Bild des Erzherzogs Franz Karl dazu, der unendlich volkstümlich war, mit den Bauern von Ischl auf den Kalvarienberg gegangen ist, dort Rosenkranz gebetet hat mit ihnen, beispielgebend in die Messe in Ischl gegangen ist, um die josephinische Klerisei dort zu bessern und sie zu beschämen, und der also kolossal wohltätig war. Die Wohltätigkeit wird im Tagebuch nur vermerkt. Ich habe sie nachgeprüft aus den Liquidationsbüchern. Es ist enorm, was hier an Subventionen aus der erzherzoglichen Privatkasse herausgegangen ist und wie viele Witwen, Waisen, taubstumme Kinder von Kammerheizern, Leiblackeien in Instituten erzogen worden sind, und das alles ist also bezahlt worden. Zu seinen Kindern hat er überhaupt keine Beziehung gehabt. So wie er erzogen worden ist, dass man sich nicht um ihn gekümmert hat, hat er gefunden, das wird er wieder tun. Und alle Mahnungen des Beichtvaters, dass er sich um seine Söhne kümmern soll, sind also verhallt. Und die Söhne waren also zu ihm kritisch. Natürlich leise und wohlerzogen kritisch, wie das eben Prinzen sind. Franz Josef war nur kritisch in seinem eigenen Verhalten, er hat es anders machen wollen. Ferdinand Max, der also liebenswürdige, romantische, flatterhafte mit einer schrecklichen Pubertät. Dieser Ferdinand Max hat ihn also leise kritisiert und hat dann gesagt, naja, der Papa sieht alles rosenfarben. Er war auch sehr euphorisch, einflussreich. Jeder hat also ihm etwas aufreden können. Er hat jedem versprochen. Man hat ihn geliebt wegen seines guten Herzens, schreibt Kolumbus, aber man hat keinen Respekt vor ihm gehabt. Und wenn er dann also im Moment sich erfangen hat und kraftvoll sein wollte, dann ist also der Arm Metternichs gekommen über Bombay und hat dem Kolumbus mitgeteilt, bitteschön, er muss sich also zurückhalten. Zum Regieren ist er untauglich. Es ist hier viel noch über den religiösen Einfluss des Beichtvaters notiert. Ich glaube im Tagebuch besonders, und zwar singulär, das Intrigenspiel um den Erziehungseinfluss auf Franz Josef. es ist, die Wahlen der Kabinettsregistratur sind also verloren, zum großen Teil. Sodass man hier fast nichts mehr findet. Die Schreibhefte des Franz Josef sind verstreut in verschiedensten Archiven und Bibliotheken. Es gibt wohl eine Dissertation über die Jugenderziehung des Franz Josef, die aber doch oberflächlich die Dinge zusammenschreibt und nicht ganz die Tiefe erfasst.